Macht, was ihr wollt, und tut mir leid, dass wir jetzt so das Lobpreiskonzert etwas unterbrechen hier für eine Predigt, aber ich werde mich auch bemühen, schnell zu reden und dann fix durch zu sein. Und falls mir das nicht gelingt, tut mir das jetzt schon leid irgendwie, aber dann seid ihr halt die Leidtragenden, und das muss man ja auch mal einüben, diese Rolle. Also ich wollte heute eine neue kurze Predigtreihe anfangen, und eigentlich habe ich gedacht, es wären drei Teile, dann dachte ich, wären vier, dann war ich nochmal auf dem Klo und war bei fünf. Und ich weiß nicht genau, wie viele Teile es dann jetzt tatsächlich werden. Also ich hoffe mal, dass es nicht wieder so ausufert wie mit dieser 27-teiligen Identitätsreihe. Aber in meinem Alter ist das ja auch leider manchmal so, dass wenn man fünfmal über was gepredigt hat, dann kann man sich an das erste Mal nicht mehr erinnern und fängt nochmal von vorne an. Und so könnte das jetzt hier auch sein. Und das, wäre dann halt einfach so. Also das Predigtthema wird sein Gemeinde, und ich wollte einfach mal ein paar Dinge loswerden, die ich immer schon mal über Gemeinde sagen wollte, was jetzt also nicht nur heißt, dass ich hier meinen Frust abladen will und mal sagen wollte, was ich immer schon irgendwie schlecht fand an Gemeinde und warum ich das Konzept falsch finde oder so, wobei das tatsächlich auch so ein bisschen was damit zu tun hat. Denn Gemeinde ist für mich eine Sache, die... die ganze Zeit Negerküsse gegessen und Wasser getrunken. Jetzt kommt, ihr wollt gar nicht wissen, was da alles wieder hochkommt. Auf jeden Fall, Gemeinde ist manchmal echt eine zwiespältige Sache für mich. Auf der einen Seite sind das so die Aussagen Jesu und nachher noch der Apostel und einiges, was in den Briefen geschrieben ist und in der Apostelgeschichte beschrieben ist, was total positiv ist, wo man denkt, irgendwie, das ist total toll. Irgendwie jeder, der sowas kennenlernt, der will auf jeden Fall dabei sein. Wie jeder müsste Teil des Reiches Gottes sein, und es ist total genial, was Gott eigentlich vorhat. Und auf der anderen Seite ist es dann, wenn man sich nur so ein bisschen die Kirchengeschichte anguckt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass dieses Konzept nicht besonders gut umgesetzt worden ist oder dass auf jeden Fall so diese Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit weit aufklafft. Und dass diese Sache, die Jesus eigentlich als etwas total Gutes angefangen hat, nachher dann zu Kreuzzügen geführt hat und Hexenverbrennungen und Unterdrückungen jeder Art und im Namen Gottes gefoltert und gequält wurde und alles mögliche Schlimme getan wurde, bis hin zu frommen Banken, die dann Mafia-Unternehmen unterstützen und damit regelmäßig in der Zeitung sind. Also eigentlich total katastrophale Sachen. Und ich leide tatsächlich so ein bisschen auch schon immer, seit ich Christ bin, daran, dass ich das ganz blöd finde, irgendwie, dass dieses Geniale, was Gott eigentlich vorhat, dass es scheinbar nicht wirklich umsetzbar ist in der heutigen Welt oder in der Welt überhaupt. Und lebe einfach schon ganz lange mit der Frage, warum ist das eigentlich so? Und ich weiß nicht, ob mir das gelingt, die Frage zu beantworten, also vermutlich nicht, aber möglicherweise kann ich so das eine oder andere Schlaglicht darauf werfen. Und vielleicht gelingt es mir auch, so ein bisschen eine Vision rüberzubringen davon, wie Gemeinde eigentlich sein könnte und was dieses tolle Ding ist, was Gott sich vorstellt, wie es eigentlich sein sollte, dass Menschen in seinem Namen zusammenleben und was Gott für Pläne damit hat. Und ich werde heute ein paar Grundlagen legen und werde durch alle Stellen durchgehen, in denen Jesus über Gemeinde gesprochen hat. Das muss euch keine Angst machen. Ach, Entschuldigung, erstmal noch zu dem Bild da hinter mir, das, bevor es jetzt verschwindet. Das ist nämlich auch wieder nicht zufällig. Das ist jetzt also nicht irgendwie mein Keller, sondern es ist die angeblich älteste Kirche der Welt. Die ist ausgegraben worden 2000 irgendwas, also noch gar nicht so lange her, ist irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Und man geht davon aus, irgendwie, dass es eine Kirche ist, die schon zu Zeiten der Apostelgeschichte gegründet worden ist. Und dass das also so das älteste Gebäude ist, oder die älteste, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es ist ja mehr irgendwie so ein Keller, also was in den Felsen hineingebaut worden ist. Aber dass es so die älteste Kultstätte des Christentums überhaupt ist. Und weil ich mich ja heute damit beschäftigen möchte, wie die Gemeinde angefangen hat und wie Jesus sich das vorstellt, dachte ich, dass dieses Bild ganz passend wäre dafür. Wie gesagt, wir gucken uns alle Stellen an, wo Jesus über die Gemeinde geredet hat. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht schon so innerlich aufseufzt und denkt, oh je, das kann ja bis morgen dauern, bis das fertig ist. Aber das ist gar nicht so. Tatsächlich hat Jesus nämlich extrem wenig über Gemeinde gesprochen. Und es gibt gerade mal zwei Stellen überhaupt im Neuen Testament, nämlich in Matthäus 16 und in Matthäus 18, wo Jesus ausdrücklich über Gemeinde gesprochen hat. Und mit ausdrücklich meine ich, dass das die einzigen beiden Stellen sind, in denen Jesus ein Wort benutzt hat in seiner hebräischen Sprache, das seine Biografen dann nachher als Gemeinde übersetzt haben mit dem griechischen Wort Ekklesia. Und sonst hat Jesus sicherlich auch manches Mal über Gemeinde gesprochen, aber er hat nicht ausdrücklich dieses Wort verwendet und hat deswegen vielleicht eher über Gemeinschaft in weiterem Sinne geredet und nicht so sehr über Gemeinde. Und das bedeutet auch mir, dass es ziemlich schnell gehen sollte. Also zwei Stellen ist, glaube ich, überschaubar. Das werden wir wahrscheinlich durchkriegen. Jetzt ist es so, dass beide Stellen umstritten sind. Wenn ihr mit Universitätstheologen sprecht und manchmal trifft man ja mal welche, mindestens so den Religionslehrer, dann hört man ganz oft, dass Jesus das gar nicht gesagt hat. Die sagen, das ist überhaupt gar nicht möglich. Jesus kann gar nicht über die Gemeinde gesprochen haben, weil Jesus sich nämlich nicht als Gemeindegründer verstanden hat, sondern Jesus hat sich selber als jemanden gesehen, der jüdischer Reformator war. Er wollte in das Judentum eine neue Frömmigkeitsrichtung reinbringen. Er trat mehr als Prophet auf, so wie die Propheten im Alten Testament, und wollte das Volk Gottes wieder zur Ordnung rufen. Aber er hätte gar nicht vorgehabt, Gemeinde zu bauen. Und deswegen kann das gar nicht anders verstanden werden, als dass es sich dann um Einfügungen handelt, die man nachher in das Neue Testament reingebracht hat, um Gemeinde zu rechtfertigen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das totaler Blödsinn ist und dass es nicht stimmt, sondern dass Jesus natürlich wusste, worauf die Sache hingeht, dass Jesus sogar ganz bewusst irgendwie daran gearbeitet hat und seine Jünger darauf vorbereitet hat, Gemeinde zu bauen. Er hat ständig mit ihnen über das gesprochen, was nachher kommt, und hat gesagt, hey, passt auf Leute, ich werde gekreuzigt und ich werde auferstehen und ich bin dann nicht mehr körperlich da, aber der Heilige Geist kommt. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein und ihr werdet Wunder erleben und ihr werdet das Evangelium predigen. Und dann hat er darüber geredet, wie das Zusammenleben sein wird. Und also überall hat er ständig seine Jünger darauf vorbereitet, dass irgendetwas anderes kommen wird. Und so bin ich davon überzeugt eigentlich, dass den Jüngern klar war von Anfang an, dass das, was Jesus gebracht hatte, so grundlegend neu war, dass man sich in einer neuen Organisationsform treffen muss und dass etwas Neues kommen muss. Also Jesus wusste garantiert, dass Gemeinde kommt, und hat seine Leute darauf vorbereitet. Und zweitens war Jesus ja auch noch sehr prophetisch unterwegs. Er war ja niemand, der nur einfache Prognosen gemacht hat über die Zukunft, sondern er kannte Gott. Gott hat mit ihm geredet und deswegen wusste Jesus, was nach seinem Tod und seiner Auferstehung kommen wird. Er hatte eine Vision, die ganz weit in die Geschichte hineinreicht, wo teilweise die Dinge heute noch nicht erfüllt sind. Also er wusste garantiert, wie was kommen würde. Er hätte noch nicht mal prophetisch sein müssen, denn wie gesagt, er hat ja seine Leute darauf vorbereitet. Aber selbst wenn er es nicht gemacht hätte, bin ich davon überzeugt, dass Gott ihm auch hin und wieder mal so einen Blick hinter den Vorhang gegeben hat und dass er also wusste, dass Gemeinde kommen wird. Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass Jesus bewusst über Gemeinde gesprochen hat und dass ihm klar war, dass Gemeinde entstehen wird. Und das bringt uns zur ersten Stelle. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er aber sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also Jesus war zu dieser Zeit schon bekannt wie ein bunter Hund, wie man das heute so sagt. Er hat schon anderthalb, vielleicht sogar zwei Jahre gepredigt überall, wo er hingekommen ist. Es waren viele Menschen und er hat nur ganz wenig eigentlich Klartext darüber gesprochen, wer er denn wirklich ist. Also es gibt so ein paar Stellen, wo er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, aber oft war das so ein bisschen im Geheimen und er hat mehr über Gott geredet als über sich selber. Und so kam es im Laufe der Zeit zu einer ganzen Menge Gerüchten und überall wurde darüber gesprochen, wer ist denn eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Und jetzt nimmt Jesus irgendwann seine Leute beiseite und fragt sie so, was habt ihr denn eigentlich an Gerüchten mitbekommen? Was sagen denn die Menschen, wer ich wäre? Und es ist total lustig eigentlich, was da kommt, weil scheinbar keiner auf irgendeine normale Lösung gekommen ist und keiner gesagt hat, so ja, dieser Jesus ist einfach der Sohn des Zimmermann Josefs und der kommt da aus Nazareth, sondern denen sind ganz verrückte Theorien eingefallen. Und so sagt einer irgendwie, ja, das ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war gerade mal irgendwie ein paar Monate tot. Also es hätte irgendwie auch zeitlich gar nicht geklappt. Irgendwie selbst wenn es sowas wie Wiedergeburt geben würde, hätte das überhaupt gar nicht funktionieren können. Und andere sagen so, ja, jemand aus dem Alten Testament ist da irgendwie wiedergekommen. Aber offenbar hat jeder irgendwie gemerkt, dass was Übernatürliches an diesem Jesus ist. Und dass man sich das nicht so normal erklären kann, wo er herkommt, sondern er musste schon irgendwie aus dem Alten Testament kommen. Und es muss schon irgendwie klar gewesen sein, dass Gott an ihm dran war und dass nicht alles so menschlich erklärbar war. Und dann stellte seinen Jüngern diese Gewissensfrage. Und ich glaube, das war auch wieder einer der spannenden Momente, wo man sich vielleicht ein bisschen komisch gefühlt hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Nämlich, er guckt sie jetzt alle mal ganz streng an und sagt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und ich denke mal, in so einem Moment, da fängt ja so das Gehirn an zu rattern und man geht die verschiedenen Möglichkeiten durch und überlegt sich ja, soll ich vielleicht auch auf die Elia-Karte setzen oder soll ich vielleicht irgendwie auch dieser oder jener sagen? Aber zum Glück meldet sich in so einer Situation ja immer Simon Petrus, der mit der größten Klappe. Und er sagte mir, egal was die anderen von dir denken, ich weiß, wer du bist. Nämlich, du bist der Sohn des Höchsten, du bist der Christus. Und Jesus sagt ihm, gut, richtig, das hast du auch nicht nur geraten, sondern das ist durch Offenbarung Gottes gekommen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und das ist in der Kirchengeschichte eine ganz wichtige Stelle, weil nämlich die katholische Kirche daraus das Papsttum ableitet. Und sie sagen, dass Petrus der erste Papst gewesen ist. Und bis heute ist das so einer der Titel des Papstes, dass er der ist, der auf dem Stuhl Petri sitzt und von diesem Stuhl Petri aus die Gemeinde leitet. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das nicht stimmt. Denn wenn das tatsächlich so wäre, irgendwie, dass die Kirche aufgebaut ist auf Petrus, dann kann daraus nichts Gutes werden. Denn so toll Petrus auch war irgendwie und so gut er sich manchmal als Predigtillustration eignet, er war doch nur ein Mensch. Und wenn die Kirche auf dem Fundament eines Menschen stehen würde, dann bräuchten wir keine Gemeinde gründen oder bauen. Irgendwie dann wäre das, was wir machen, irgendwie total sinnlos, weil es einfach nur eine menschliche Sache wäre. Und das Gute ist, dass es auch nicht stimmt. Also ich habe nichts gegen Katholiken, aber so ein paar Punkte in ihrer Theologie kann ich nicht so richtig teilen. Und es ist sehr deutlich eigentlich, dass Jesus hier ein Wortspiel gemacht hat. Das kommt im Griechischen, wenn man es im Original liest, sehr klar rüber. Und es funktioniert auch im Aramäischen, was Jesus gesprochen hat. Nämlich er macht ein Wortspiel zwischen Stein und Felsen. Der Petros ist ein Steinchen und Jesus redet hier von einem Felsen. Er sagt also, du bist ein kleines Steinchen, aber meine Gemeinde, die werde ich auf dem Felsen bauen. Und der Felsen, von dem Jesus da spricht, ist das Bekenntnis, das Petrus da gegeben hat, nämlich dieses Bekenntnis zu Christus. Und das Problem ist hier, dass irgendjemand das auf meiner Folie falsch gemacht hat, deswegen muss ich nochmal zurückgeben. Ja. Nee, ist doch richtig. Also Jesus redet eigentlich über... ich glaube gar nicht, wie verwirrend das ist, wirklich. Also da macht man sich gar keine Vorstellung von, hier irgendwie ein Mikro in der Hand halten und dann irgendwie noch mit dem Zeigefinger rumwischen und so. Und in meiner Jugend gab es das noch nicht, dass man über Bildschirme gewischt hat. Das ist echt, muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Jetzt muss ich euch mal eben erzählen, Genau, richtig, ja. Aber muss ich euch mal eben erzählen, das hat gar nichts mit der Predigt zu tun, aber Alex und ich waren gestern oder vorgestern im Museum und im Museum gibt es ja immer so Bildschirme, wo man irgendwas angucken kann und dann stand vor uns irgendwie so ein kleines Mädchen, das war vielleicht so 3 und das wischte die ganze Zeit irgendwie auf diesem Bildschirm rum. Also ganz offensichtlich wachsen die jungen Menschen heute anders auf als wir damals. Und wir dachten noch, dass man auf dem Bildschirm drauf guckt, waren total fasziniert, dass man später auf dem Bildschirm tippen konnte. Und jetzt ist das ganz normal, wie man irgendwo Bildschirm sieht, fängt man an zu wischen und hofft, dass das Programm sich ändert. Und ich weiß nicht, ob man das bei Fernsehern auch schon macht, aber wir haben echt so ein bisschen drüber gelacht. Jedenfalls beantwortet Jesus hier eigentlich zwei Fragen, nämlich er sagt... Nämlich er sagt erstens, wo die Gemeinde herkommt, nämlich dass er sie selber gründet und auf diesen Felsen des Bekenntnisses stellt. Und er sagt zweitens auch passend zu dieser Slapstick-Einlage, wie die Gemeinde endet. Und ich hoffe nicht irgendwie, dass uns alles auf den Kopf fällt. Nämlich er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Ich habe extra Luther genommen, weil Luther die bekannteste Bibelübersetzung ist und die meisten Menschen, die überhaupt mal einen Bibelvers im Kopf haben, haben den aus der Lutherbibel im Kopf. Und auch ich selber, wenn ich irgendwie über Gemeinde bete, habe ich das ganz oft gesagt, irgendwie danke, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwinden werden, egal was der Feind gegen uns ins Feld führt, wir werden gewinnen. Aber tatsächlich, auch wenn das so griffig ist, ist das ein ganz miserabler Übersetzungsfehler. Denn im Griechischen steht nicht, dass die Hölle die Gemeinde nicht überwinden wird, sondern da steht, dass das Totenreich die Gemeinde nicht überwinden wird. Und das ist ein riesengroßer himmelweiter Unterschied, weil die Bibel nämlich sehr deutlich sagt, dass ein Mensch, wenn er stirbt, kommt nicht direkt irgendwie in die Hölle oder an den Himmel oder an den endgültigen Ort, sondern man kommt erst in dieses Totenreich, wartet auf die Auferstehung der Toten, dann kommt das Gericht und danach kommt erst irgendwie das Endgültige. Also Jesus meint gar nicht, dass uns nicht die Hölle überwinden wird, sondern er sagt, der Tod wird die Gemeinde nicht kriegen. Bedeutet also, bis der Herr wiederkommt, wird es Gemeinde in irgendeiner Form geben und die Gemeinde wird nicht aussterben. Vielleicht gibt es Zeiten, in denen es nur ganz wenige Menschen gibt, die sich auf dieses Bekenntnis Christi stellen. Vielleicht ändern sich die Organisationsformen, vielleicht wird man irgendwann keine großen Gemeinden mehr haben, sondern bloß noch irgendwie kleine Zellgemeinden. Oder vielleicht sieht es auch ganz anders aus. Aber wir können davon ausgehen, bis Jesus wiederkommt, wird es in irgendeiner Form Gemeinde geben. Und das Traurige jetzt daran irgendwie an dieser leider richtigen Auslegung ist, dass es so viele interessante Bücher gibt, die davon handeln, wie der Feind die Gemeinde bekämpft und was wir irgendwie alles dagegen machen können. Und manchmal waren das sehr spannende Bücher, irgendwie sehr interessante Bücher, manchmal auch sehr lustige Bücher. Wenn sie aus Amerika kamen, hatten sie immer einen sehr bunten Einband, wo Engel drauf waren und Dämonen und Schwerter und Feuer und Blitze und alles Mögliche. Und das Traurige daran ist, es ist einfach nur total falsch interpretiert. Jesus sagt gar nicht, dass wir immer gewinnen werden gegen den Feind, der versucht, gegen uns zu kämpfen, sondern er sagt einfach, die Gemeinde ist nicht kaputt zu kriegen. Die Gemeinde generell wird es immer geben. Es wird immer Menschen geben, die an Jesus glauben. Es wird immer Menschen geben, die sich auf dieses Fundament des Bekenntnisses zu Christus stellen. Bis der Herr wiederkommt, wird es das geben. Und das heißt, zusammengefasst, die Gemeinde besteht in Menschen, die Christus bekennen und Jesus selbst hat sie ins Leben gerufen und bewahrt sie. Und mit diesem Wissen gucken wir uns die zweite Stelle an und die ist in Matthäus 18. Sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Hört er nicht auf sie, dann sage es der Gemeinde. Hört er auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Schlechte Nachricht für die Mädels, die jetzt vielleicht aufgeatmet haben und sich gedacht haben, okay, wenn Bruder sündigt, irgendwie, dann ist das übel, dann muss man da was gegen machen, aber wenn wir das machen, ist das egal. Das stimmt leider nicht, sondern das Griechische war sehr männlich geprägt und wenn man also eine größere Gruppe angesprochen hat, dann war das immer irgendwie männlich, aber in diesem Brüder sind auch Schwestern drin. Das heißt, es gilt also für Schwestern ganz genauso. Wenn ihr Quatsch macht, irgendwie dann gelten die gleichen Regeln und ihr könnt da nicht sagen, das gilt nur für Brüder. Das funktioniert leider nicht. Jetzt mal fast egal, irgendwie was Jesus sagt, wie es funktioniert, wenn jemand irgendwas Böses an dir gemacht hat oder dir etwas getan hat, wie du dann damit umzugehen hast, finde ich diese Stelle total deprimierend. Und wenn es eine Bibelstelle gäbe, die ich gerne rausstreichen würde aus dem Wort Gottes, dann wäre es wahrscheinlich eine andere als diese. Aber wenn ich 10 Möglichkeiten hätte, dann wäre die garantiert da drin. Nämlich eigentlich dachte ich gerade noch, es klingt doch alles total gut. Jesus baut seine Gemeinde, die wird nicht kaputt gekriegt werden, er ist in Ewigkeit bei ihr. Also das muss eigentlich eine total tolle Sache sein. Und dann gleich in der zweiten Stelle redet er davon, dass es in dieser Gemeinde Streit geben wird und dass man es wahrscheinlich auch gar nicht anders haben können wird, sondern es wird einfach wie Leute geben, die andere verletzen. Es werden Reibereien da sein, wie man wird sich streiten. Man braucht sogar eine Struktur, wie man damit umgehen kann. Also ganz offensichtlich gehört es zu dieser Gemeinde auch, dass man streitet in ihr. Und es bedeutet auch mir, dass diese Menschen, die Christus bekennen, nicht vollkommen sein werden, sondern dass sie immer noch irgendwie menschlich sind, dass sie nicht frei sind von Neid und Arroganz und Aggression und Zurückgezogenheit und Feigheit und Ärger und allen möglichen anderen Sachen, sondern dass es halt immer noch Streit geben wird in der Gemeinde. Und ich finde das total schade, weil ich eigentlich wie gehofft hätte, dass dieses Etwas, was Gott baut, so dieses Ding namens Gemeinde, dass es irgendwie ein so himmlischer Ort wäre, dass es keinen Streit in ihr gäbe, dass man keine Möglichkeiten bräuchte, Streit zu schlichten, dass gar nicht die Möglichkeit bestehen würde, dass irgendjemand sich so hart querstellt, dass man ihn nachher vielleicht sogar rausschmeißen muss. Das finde ich eigentlich schade. Ich hätte es lieber, wenn es anders wäre. Und das setzt diese ganzen positiven Stellen, die nachher bei Paulus kommen und in der Apostelgeschichte, wo es dann heißt, dass sie alles gemeinsam hatten und ein Herz und eine Seele waren, setzt das in die richtige Perspektive. Nämlich es zeigt immer, dass es zwar diese positive Gemeinde gibt und diesen Traum, den Gott da hineingelegt hat, dass der wirklich existiert, dass aber auf der anderen Seite irgendwie auch die Realität uns immer wieder einholen wird und die Realität immer wieder so aussehen wird, dass es Streit zu schlichten gibt, dass es menschelt in der Gemeinde, dass man Schwierigkeiten da hat und dass es ganz einfach wieder zugehört und nicht verschwinden wird, bis Jesus irgendwann wiederkommt und wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, wird es so sein, dass Gemeinde nicht vollkommen ist. Und deswegen ändere ich meinen Satz und sage, die Gemeinde besteht in unvollkommenen Menschen, die Christus bekennen. Jesus hat sie ins Leben gerufen und er bewahrt sie. Und daraus muss man, oder damit muss man ja irgendwie leben. Also man kann das jetzt hören und ich hoffe, dass es nicht total deprimierend ist und jetzt jemand sagt, ja, dann will ich gar nicht mehr Teil der Gemeinde sein, sondern dass es man irgendwie konstruktiver damit umgehen kann. Aber wenn man einmal irgendwie die Realität weiß, wenn man weiß, dass man sich nicht darauf einstellen kann, wie das alles perfekt ist, dann kann man ja irgendetwas machen. Und ich würde gerne 2 Konsequenzen vorschlagen, die wir daraus ziehen können. Nämlich 1 im Umgang mit den anderen und 1 Konsequenz im Umgang mit unserer eigenen Unvollkommenheit. Und das erste ist, dass der Unvollkommenheit der anderen mit Liebe und Vergebung zu begegnen ist. Dass es eigentlich nicht angeht, wenn Leute miteinander leben und wenn Christen zusammen sind, dass man mit Unvergebenheit reagiert und sagt, wie Mensch, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Und ich weiß auch, wie das so die erste Reaktion eigentlich immer diese ist. Wenn mir irgendjemand wehtut, dann bin ich ganz schwer unbegeistert davon. Und im ersten Moment kann ich mir auch gar nicht vorstellen, jemals wieder irgendwie was mit dem zu tun zu haben. Und ich kann mich sogar an Situationen erinnern, irgendwie da habe ich dem Herrn sei es geklagt, irgendwie gebetet, dass diese und jene Person im nächsten Gottesdienst nicht auftauchen möge. Irgendwann fällt mir auch immer auf, dass das total doof ist und eigentlich ein total kindischer Umgang irgendwie mit Problemen. Aber trotzdem, ich kann auch nicht immer aus meiner Haut und deswegen manchmal ist das bei mir tatsächlich auch immer noch so. Aber ich glaube, der jesusmäßigere, biblischere Weg wäre, mit Verletzungen und Schwierigkeiten in der Gemeinde so umzugehen, dass man halt vergibt und dass man den anderen immer noch in Liebe erträgt. Und das mag ich immer, dass die Bibel so offen ist im Umgang mit menschlichen Schwächen, denn das ist tatsächlich ein Zitat von Paulus. Er sagt, ertragt einander in Liebe. Also nicht, ihr findet euch immer gut, sondern manchmal muss man den anderen einfach ertragen, weil er doof ist, aber dann wollen wir das auch tatsächlich machen. Nun hat das allerdings ganz offensichtlich eine Grenze und davon hat Jesus ja in Matthäus 18 hier gesprochen. Nämlich, wenn man irgendwelche Leute hat, die ganz hartnäckig irgendwie an einem sündigen und die ganz hartnäckig irgendwie auf der falschen Seite stehen und nicht konstruktiv sind, sich nicht mehr auf Lösungen einlassen, dann ist es irgendwann auch in Ordnung, dann zu sagen, okay, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und tritt bitte aus meinem Leben wieder heraus, irgendwie, ich will dich hier nicht mehr haben. Und möglicherweise sogar, wenn jemand irgendwie die viele Leute schädigt, ihm dann auch zu sagen, gut, Gemeinde ist vielleicht auch erstmal nichts für dich, jetzt bist du wieder draußen. Aber das ist tatsächlich immer irgendwie Ultima Ratio, wie wir Lateiner gerne sagen, was auch immer das heißt. Ach ja, genau, das heißt letztes Mittel. Also es ist so das Allerletzte, was man überhaupt machen kann. Irgendwie vorher versucht man alles mögliche andere, um die Beziehung nochmal zu retten und in Liebe einander zu ertragen. Und das Zweite ist, es ist ja leider nicht nur der andere unvollkommen, sondern auch wir selber sind unvollkommen. Und manchmal ist das ein ganz schön langer Lernprozess, um das mal einzusehen, für das nicht immer nur die anderen schuld sind, sondern man leider auch selber noch sein Päckchen zu tragen hat. Und damit muss man ja auch was machen. Und der eigenen Unvollkommenheit ist mit Heiligkeit und Hingabe zu begegnen, habe ich mal hier geschrieben. Nämlich, wir wollen nicht sagen, ja gut, ich bin halt unvollkommen, da muss sich jeder drauf einstellen, sondern eher, dass wir sagen, bei mir ist der Herr noch an der Arbeit und ich will ihm seine Arbeit auch wirklich tun lassen. Und dass wir nicht resignieren, dass wir auch nicht irgendwie sagen, ja gut, da komme ich nicht mehr raus und gibt es so blöde Redensarten wie, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr, irgendwie ist totaler Quatsch. Dass wir lieber sagen, ich möchte ja Jesusmäßiger werden, ich möchte ja mehr so werden wie er und deswegen will ich ihn natürlich irgendwie auch an mir arbeiten lassen und will mich ihm hingeben und will heilig leben und will Sachen aus meinem Leben rauskriegen, die zerstörerisch sind und entweder mich kaputt machen oder andere und will nicht davor kapitulieren, sondern Jesus die Möglichkeit geben, an mir zu arbeiten. Und damit bin ich am Ende dieser Predigt angelangt und möchte gerne noch einen kleinen Satz dazu sagen, wie es weitergeht. Nämlich nach dem Lobpreis und auch im Lobpreis würden wir Gebet anbieten. Alex hat sich ja gerade schon hier vorne hingestellt und gesagt, dass sie gerne für euch beten würde. Und ich habe das jetzt gerade irgendwie so das Gefühl gehabt, dass wir besonders für den zweiten Punkt beten wollen. Das heißt, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, dass du irgendwas in deinem Leben hast, was du einfach nicht unter die Füße kriegst und du weißt, dass es eigentlich total falsch ist und du leidest selber darunter irgendwie, aber du machst die gleiche Sache irgendwie immer wieder oder fällst vielleicht auch immer wieder in komische Beziehungsmuster rein, dass du jemanden verletzt und der verletzt dich auch wieder und du hast schon so eine ganze Spur irgendwie von kaputten Beziehungen hinter dir, dann würden wir da total gerne für dich beten. Ist auch überhaupt nichts Peinliches oder sowas. Irgendwie jeder von uns hat irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren oder Dreck am Stecken. Und deswegen trau dich ruhig einfach, wie gleich nach vorne zu kommen und Alex für dich beten zu lassen. Das wird auf jeden Fall eine gute Sache sein. Tja, jetzt habe ich leider gerade die Sängerin verschwinden sehen. Ich will nicht sagen, wo. Aber ich bin noch mit der Predigt zu Ende, deswegen werde ich vielleicht einfach selber hier jetzt ein bisschen singen. Aber vielleicht kann ja der Rest der Band schon mal nach vorne kommen.